Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Frank Fies. Frank ist ein Mensch, der die Menschen liebt und die Erde und das Göttliche in jedem. Ich freue mich sehr, lieber Frank, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Kurz und bündig hast du mich vorgestellt zum Wesentlichen. Danke dir, liebe Nathalie. Es ist mir eine große Freude und auch alle, die uns zuschauen. Namaste. Verneige mich in unserer Herzensverbundenheit. Schön, hier zu sein.
Magst du dich noch ein bisschen genauer vorstellen, was du machst? Du machst ja so viele Sachen und hast so viele verschiedene Titel und Ausbildungen. Darum haben wir uns ja darauf beschränkt, auf das, was ich gesagt habe. Aber du kannst dich ja gerne selbst vorstellen.
Ja, liebe. Also im Kern der Sache, nach 35 Jahren Arbeit mit vielen, vielen tausenden Menschen, brenne ich mehr denn je, weil ich mit so vielen Menschen erlebt habe, dass der göttliche Kern in jedem Wesen alle Heilung und natürlich alle Gaben und alles Potenzial bereithält, in jedem Menschen. Und das ist nach wie vor, vor allem noch mehr jetzt, meine Gewissheit. Es ist noch nicht mal eine Überzeugung, es ist eine Gewissheit, weil ich es so oft erlebt habe, viele kleine und große Wunder. Und in diesem Kontext bilde ich Menschen aus, in meiner dreijährigen Ausbildung, die wirklich lernen wollen, jetzt von mir in meinen, mit einem Augenzwinkern, Weisheitsjahren. Und auch natürlich arbeite ich sehr engagiert mit Paaren, weil ich auch, sagen wir mal, an die Liebe glaube und weiß, viele Paare trennen sich viel zu früh. Es ist nicht alles ausgeschöpft. Es ist nicht jeder Stein umgedreht. Und solange das ein Paar nicht gemacht hat, nach meiner Meinung, sollten sie sich nicht trennen. Und ich arbeite natürlich als Mann, der ich mit Leib und Seele bin, auch mit Männern und an der Heilung zwischen Frauen und Männern, also an der wirklich gelebten Ebenbürtigkeit, in dem Sinne, uns gegenseitig zu erkennen. Und darüber hinaus bin ich natürlich auch ein sehr politisch-gesellschaftlich interessierter Mensch, weil ich finde, in dem Sinne von Mahatma Gandhi, sei die Veränderung, die du dir von der Welt wünschst, also Spiritualität oder Therapie oder Coaching, kann nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern es ist auch alles beeinflusst von dem, was in der Gesellschaft, auf der Erde und im großen Quantenfeld passiert. Und das ist ungefähr, was ich heute tue mit Leib und Seele, kurz gesagt.
Wir sind ja beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Was bedeutet es denn für dich, frei und selbstbestimmt zu leben?
Also es bedeutet, eine Tiptop-Verbindung zum Heiligen in mir zu haben, damit auch eine Anbindung, die von mir selber durch die Krisen, Trennungen, Schicksalsschläge, Krankheiten meines Lebens sich mir offenbart hat. Und so hat natürlich jede Frau, jeder Mann, jedes Wesen einen eigenen Seelenplan, einen eigenen Weg, auf dem es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Heilige, was ja unser Fleisch, Blut, unsere Knochen, unsere fünf Körper zusammenhält, also Leib, Ätherkörper, Gefühlskörper, Gedanken und Seelenkörper, da wieder eine Anbindung, sagen wir mal, die bodenständig ist und die für den Einzelnen oder die Einzelne wahr ist, zu finden. Und frei zu sein heißt natürlich, unser Bewusstsein, und wir sind ja eine Kombination von Bewusstsein und Lebensenergie, also unser Bewusstsein fähig sein, durch unsere Praxis so weit zu erheben im Sinne von Schwingung, dass wir wie die Astronauten erstens unser eigenes Leben im Sinne von Selbstreflexion, Zeugenschaft und höheres Bewusstsein uns selber beobachten und auch korrigieren können und natürlich auch die Vorgänge in unserem eigenen Mini-Kosmos und auch im Makrokosmos in der Gesellschaft auf der Erde zunächst mal fähig sind, von einer höheren Bewusstseinsebene aus zu betrachten. Ansonsten ist Freiheit immer Kampf gegen. Also ich war ja auch als junger Kerl sehr politisch engagiert in der Friedensbewegung, in anderen Bewegungen. Und natürlich ist es wichtig, einen Standpunkt zu haben zu dem, was jetzt überall geschieht. Wir sehen jetzt gerade die Bauernproteste, die ich großartig finde, die Spediteure, die sich angeschlossen haben. Ich meine, überall gärt es in unserer Gesellschaft und das ist nach meiner Meinung auch dringend nötig. Aber wenn wir das nur haben, dann ist der Kampf gegen etwas, worin wir uns ganz leicht verlieren können. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, sondern wir müssen lernen, wirklich felsenfest in der eigenen Göttlichkeit, sagen wir mal, zu ruhen. Frei. Ich meine, schau, habe 20 Jahre Fußball gespielt, auch wenn manche drüber lachen. Jetzt ist Franz Beckenbauer gestorben. Ich habe wie ein kleines Kind geweint, weil dieser Mann hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, die ist heute 85, wenn der Beckenbauer stirbt, dann werde ich sehr krank sein, sehr traurig sein. Genauso ist es. Gestern komme ich aus dem Haus, steht die Tochter meiner Lieblingsnachbarin auf dem Balkon und über Weihnachten hatte sie, Frau Zubeil, ihren Weihnachtsmann wurde plötzlich reingehängt vom Balkon in die Wohnung. Und da dachte ich schon, ah, ist irgendwas passiert? Hoffentlich ist sie nur im Krankenhaus. Dann laufe ich hin zu der Tochter und sie fängt an zu weinen. Und sagt sie, ja, sie ist jetzt am 1. Januar als Körper gestorben. Das heißt, es ist ja klar, wir müssen wissen, wir sind nur kurze Zeit hier. Und da dürfen wir mit Leib und Seele hier sein. Aber Freiheit braucht ein höheres Bewusstsein. Sonst kann sie sich ganz leicht im Hass, im Kampf gegen verlieren. Und das ist eben nur das Gefangensein in der Polarität. Und damit ist nichts gewonnen. Also das ist Freiheit für mich, dass ich fähig bin, eine Situation von weit oben und aus vielen verschiedenen Blickwinkeln mit Weisheit zu betrachten. Und selbstbestimmt ist natürlich, wie das Wort schon sagt, auf der unteren Ebene ist natürlich Selbstbestimmung mit Freiheit verbunden. Ich wähle meine Werte, meine Ethik, ich wähle meine Beziehungsformen, meine Lebensform, meinen Ort und so weiter und so fort. Klar, das ist selbstbestimmt, aber selbstbestimmt im engeren Wortsinn ist natürlich, dass ich lerne, mit meinem Heiligen selbst mich zu verbinden. Ich habe ja immer gesagt, Heilung kommt vom Heiligen. Und dann ist natürlich meine Selbst, also im Sinne von Heiligen selbst, Bestimmtheit noch etwas ganz anderes. Ich bin eben nicht nur der Mensch, sondern ich habe meine Buddha-Natur zu meiner Heimat gemacht. Mindestens bin ich auf dem Weg dazu. Oder wie es Jesus sagte, ich bin in der Welt mit Leib und Seele, aber ich bin nicht von der Welt, sondern ich bin ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Und wenn diese Art von Freiheit im Sinne von Grenzenlosigkeit und bodenständigem das nicht und das ja, ja und nein, ja, dann kommt frei und selbstbestimmt nach meiner Meinung zusammen.
Wie können wir denn mit diesem göttlichen Kern, oder du hast ja jetzt gerade mehrere verschiedene Begriffe dafür verwendet, wie können wir denn da wieder so mehr mit in Kontakt kommen?
Also ich arbeite ja immer, ich benutze gerne das Bild an der Stelle, wenn wir schon mal in Gomera waren, die Menschen, die uns zuschauen, oder in Bali oder in Peru oder wo auch immer, wo es keine großen Ebenen gibt. Da haben wir bergiges Gelände und dann ist Landwirtschaft nur auf den Terrassenformen möglich. Ja? Und die oberste Terrasse ist nun mal die Seele. Dann kommt der Geist, der Gedankenkörper, dann der Astralkörper, also Gefühlskörper. Dort ist die Abwehr, dort sind die verliebten Triggerpunkte, auch neben all den guten Gefühlen und den Verletzten, die wir heilen dürfen. Und dann kommt der Ätherkörper und der Leib. Und wenn wir so arbeiten, dann ist es klar, dass der Seelenkontakt herzustellen, ist eine Frage, wie ein Mensch beten lernt. Also beten habe ich in den Krankheiten, Krisen, Trennungen meines Lebens wiedergefunden. Ich bin mit 20 aus der Kirche ausgetreten, weil ich genug hatte von dem strafenden Gott und diesem ganzen Fegefeuer. Hölle ist mal so beiläufig gesagt, war früher ein Seitental in Jerusalem. Und als dann 300 Jahre nach Christus die Bibel zusammengeschrieben wurde, dachten offensichtlich ein paar findige Zeitgenossen, Hölle könnten wir doch mal zum Gesamtprinzip erheben. Und Hölle war in diesem Seitental, dass die kein Geld hatten, direkt in der Erde begraben wurden und nachts kamen dann wilde Tiere. Und das war die Hölle. Und sagen wir mal, wie wir mit unserem Wesenskern uns verbinden können, also über Gebet. Ganz sicher über Meditation und auch in der Sicht, dass ein bewusstes Leben ein Gebet ist. Also für mich ist entweder alles getrennt und hat nichts miteinander zu tun, oder die Verkäuferin, der Kellner, der Busfahrer, meine Nachbarin, alles ist mit mir verbunden. Und wir spirituellen Menschen wissen natürlich tausendmal, alles ist miteinander verbunden. Die Quantenphysiker haben uns das nochmal demonstriert, was die Heiligen seit 5000 Jahren gesagt haben. Alles ist in einem heiligen Feld verbunden. Jedes Kind, jede Frau, jeder Mann, jeder Baum, jede Blume, jedes Gras, jeder Grashalm, jedes Sandkorn. Das heißt, es ist eine Frage, man könnte sagen, die Welt ist eine Lerneinrichtung in einer polaren Erscheinungsform, macht eine Seele, die einen ziemlich guten, klaren Seelenplan hat, ihre Erfahrungen. Sie wählt ihre Mutter, ihren Vater und viele andere Dinge. Und all, auch die Schmerzen von uns Menschen sind natürlich letztendlich da, um aufzuwachen. Und,
ja.
und diese Punkte auf unserem Weg, wo wir denken, es geht nicht mehr weiter, vor allem die dunklen Nächte der Seele, wo wir verzweifelt sind, das sind in Wahrheit, wenn wir später darauf gucken, die Punkte, Leonard Cohen sagte oft, they're the crack in everything, that's where the light comes in. Also es ist ein Riss in allem, muss auch sein und dort kommt das Licht hinein. Und dann lernen wir Demut kennen, wir lernen Dankbarkeit kennen und wir merken, es gibt mehr als Fassade, wie es zu sein scheint und diese oberflächliche tägliche Trance, in die wir ja auch immer wieder hineinhypnotisiert werden und uns auch selber hypnotisieren.
Ja.
Und sagen wir mal, und dann gibt es Momente, da spürt ein Wesen, es gibt einen, eigentlich heißt der roten, aber ich sag mal einen goldenen Faden, der sich durch jedes Menschenleben zieht. Und ab einem bestimmten Bewusstseinspunkt fangen Wesen das an zu erkennen. Und dann ist vielleicht auch die Gewalt, die ich erlebt habe, zum Beispiel wie ich mit meinem Vater oder die frühere Verlassenheit, die ersten 2 Jahre mit meiner Mutter, natürlich etwas, was mich in tiefem Mitgefühl, in Verständnis für andere ausgebildet hat. Und ich bleibe nicht nur bei der polaren Betrachtung, das war gut, das war schlecht stehen, sondern ich begreife den tieferen Sinn. Und da ich ein Fan von Beten bin, beten wie sie indianische Kulturen, unsere eigenen Lieder zu finden, für die Liebe zum Leben, die Stirn auf die Erde zu bringen, die Heiligkeit in allem zu segnen. Jeden Tag geben viele meiner Schüler den großen Frieden in das heilige Feld der Menschheit, auf die zwei Seiten der Front in der Ukraine, zum Gazastreifen, nach Israel, überall. Und dann ist plötzlich Gebet etwas, unsere eigene Schwingung zu erhöhen. In den alten Zeiten war Beten, ich ziehe meine besten Kleider an, ich bringe mich in die beste Verfassung, ich verbinde mich tiptop mit meinem tiefsten liebenden Herzen und meiner Anbindung an das Göttliche. Und dann bete ich im Sinne von Jesus, bittet und ihr werdet empfangen, klopft an und es wird euch aufgetan. Und dann finden wir eine ganz individuell, individare heißt untrennbar und eins mit allem. Und wie überall hat die Menschheit alles auf den Kopf gestellt, zumindest die, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Und dann finden wir unsere Art, wie wir beten, wie wir die Heiligkeit des Lebens beten. Und das heißt auch unsere eigene Heiligkeit wieder mit Sinn erfüllen. Also so, in dem Sinne. Und das sage ich zum Schluss vielleicht noch zu meinen Menschen, die mit mir den Weg gehen. Du musst jeden Tag mit dir sprechen, du musst oft klopfen, also wir machen oft EFT, klopfen die Sätze ein und dann sage ich auch, und du darfst auch mit dem Heiligen sprechen. Du darfst eine persönliche Beziehung zu der Kraft haben,
ja.
die alle Materie letztendlich konstelliert, in dem Sinne, alles ist ja elektronische Lichtsubstanz, Schwingung, Licht und Liebe in einer bestimmten Schwingungsform und was wir sehen, ist 2% von allem, was es zu sehen gibt. Und es ist ganz gut, uns daran zu erinnern. Ja.
Du hast ja jetzt gerade schon mehrmals die aktuelle Zeitqualität angesprochen. Was glaubst du denn, warum wir gerade in dieser krassen Krise sind, in der wir sind?
Naja, ich habe mich ja, sagen wir mal, auch durch die Corona-Zeit als Selbstständiger war das natürlich für mich, wie für viele Selbstständige, auch ein Generalangriff auf meine Arbeit, die natürlich für mich mein Lebenswerk ist. Und bin auch durch die Phasen von Wut, dann habe ich mich erkundigt, dann habe ich gesehen, bestimmte Dinge stimmen einfach, können so nicht sein, obwohl ich selber Corona hatte, 3,5 Wochen. Aber wenn man weiß, es ist wahrscheinlich aus Wuhan ausgebrochen oder freigesetzt, dann bestreitet man nicht, dass es es gibt, aber man versteht den, in Anführungszeichen, die Absicht dahinter, um es mal kurz zu fassen. Und für mich ist das, was passiert, obwohl das jetzt abgedroschen klingt, letztendlich ein Aufwachprogramm und ein Aufwachprozess. Ich bin mit meiner Frau 14 Jahre zusammen und ich war immer ein Kind der westdeutschen BRD. Mein Glaube war immer an unsere Demokratie, an unser Grundgesetz. Ich war in Auschwitz, ich habe die Perücken, ich habe geweint, ich habe meine Diplomarbeit über Faschismus geschrieben. Ich hatte Freunde als Student, die Buchenwald überlebt haben. Ich habe mich wirklich mit der Geschichte von Deutschland beschäftigt. Deshalb wusste ich ganz genau, ich bin immer linksgrün, alternativ war ich mein Leben lang. Und was aber jetzt passiert, wenn ich sehe, wie die Partei, der ich einmal nahe stand, Waffen liefert, überall hin und so weiter und so fort. Das ist aber nicht, um zu verbittern oder um zu hassen, sondern es ist, um aufzuwachen. Meine Frau hat mir schon vor 8 Jahren gesagt, naja, Frank, du denkst, das wäre alles so richtig, aber sie hatte ganz andere Informationen, die ich nicht hatte und die auch nicht hören wollte. Und deshalb dürfen wir auch nie einem Menschen unsere Wahrheit überstülpen, wenn er oder sie sie nicht hören will, sondern jeder Mensch braucht seine Zeit. Und ich persönlich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sehr klar sehe, als zutiefst spiritueller, ich sag mal, der Liebe treuer Mensch und dem Frieden und dem Licht. Natürlich ist es ein Aufwachprogramm. Die Dinge müssen schlimmer werden in der äußeren sichtbaren Welt, bevor sie besser werden, weil es ist einfach so. Es wird immer schlimmer und es erscheint immer die Maßnahmen sinnloser und die Antworten zum Beispiel auf die Bauern ist wieder der gleiche Versuch wie immer, sie in die rechte Ecke zu drängen, was natürlich lächerlich ist. Ich meine, meine Großeltern waren Bauern, die hatten ganz andere Sorgen als rechts oder links. Die hatten Sorgen, dass sie ihren Betrieb aufrechterhalten können und den Menschen Essen geben und selber dabei ein gutes Leben haben. Und es ist ja immer die gleiche Abwehr. Rechts und unterwandern und zur Not stellen sie selber einen mit einer Reichskriegsflagge hin. Den würden sie noch erfinden, wenn es keinen gäbe. Und das ist natürlich, darin dürfen wir uns nicht verlieren, sondern wir müssen das ehrlich betrachten und sehen, alles geschieht ja über Schwingung. Und Krieg ist eine bestimmte Schwingung nahe am Tod und Depression und Süchte. Und ab der Mitte der Schwingungsfrequenz kommt zum Beispiel Mut. Und ab der Frequenz von Mut fangen Menschen an, ihre Scheuklappen möglicherweise ein kleines bisschen zur Seite zu bringen. Dann sehe ich natürlich, was passiert in China. Ich sehe die Überwachung. Was passiert in Russland? Ich sehe die enorme Unterdrückung. Aber ich sehe auch, was der Westen macht. Der Westen hat im Irak einmarschiert, die Massenvernichtungswaffen. Ja, George Bush Junior läuft bis heute frei rum. Der Westen hat nach Libyen Demokratie gebracht. Libyen ist heute ein kaputtes Land. Wir haben unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt. Heute sind die Taliban wieder an der Macht. Und das sind alles Dinge, wenn man nur politisch betrachtet, dann kann man verzweifeln. Wenn man aber ein spirituelles Wesen ist, dann kann man das sehen und sieht, es geht für uns Liebende der Erde nur darum, felsenfest im Frieden zu stehen, in der Liebe und in der Toleranz. Und der anderen Meinung, auch wenn wir ausgelacht oder diffamiert wurden in der Corona-Zeit, immer wieder die Hand zu reichen. Ich führe jeden Tag so viele Gespräche an der Tankstelle, in der Bäckerei, im Laden. Und ich habe noch nie, wirklich noch nie, und ich bin immer ein wacher Mensch, so viele Menschen erlebt, die zu mir sagen, geht es eigentlich noch um uns einfache Menschen, die wir die Steuern erwirtschaften, die wir jeden Morgen aufstehen und arbeiten? Unsere Kinder, letztens die Studie, 4. Klasse, die Hälfte der Kinder kann nicht lesen und schreiben. Das ist ein Desaster. Ja? Wenn ich einen alten Menschen sehe, der Flaschen sammelt, ich weine, ich weine. Ja? Und wir erwirtschaften so viel Geld, aber wir müssen mitbestimmen, wofür es benutzt wird. Aber dann gehe ich wieder zurück und merke, ich verbinde mich mit dem Heiligen in mir, ich werde wieder ruhig. Und ich bin sicher, viele, viele Millionen in jedem Land der Erde werden ihr Bewusstsein erheben. Und dann wird Krieg ein Witz sein. Wir werden uns nicht mehr töten. Ich weiß, dort steht meine Schwester, mein Bruder auf der anderen Seite der Front. Warum sollte ich ihn oder sie ermorden? Wofür? Für Geopolitik? Nein, darüber werden wir hinauswachsen.
Also ist ja eigentlich das, was jeder für den Frieden machen kann, mit sich im Frieden sein und sich immer wieder auf sich zurückbesinnen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also sagen wir mal, es ist ja leicht gesagt, der einzigste Spiegel ist ja unser eigenes Leben. Wie bin ich mit meinem Kind, meinen Kindern, mit meiner Frau, meinem Mann? oder in welchen Beziehungen auch immer ich bin, wie bin ich auf der Arbeit, wie bin ich in meiner Nachbarschaft. Und das haben ja die Heiligen immer gesagt, wenn du die Welt verändern möchtest, verändere dein Land. Wenn du dein Land zum Besseren verändern möchtest, verändere den Ort, an dem du geboren bist. Wenn du den Ort, an dem du geboren bist, verändern möchtest, verändere den Ort, an dem du jetzt lebst. Wenn du deine Beziehung verändern möchtest und so weiter und so fort, verändere dich selbst. Also muss ich ja der Frieden sein, die Liebe und die Güte. Also das bedeutet für mich auch die Fähigkeit der Vergebung, zu sagen, okay, ich habe mich geirrt. Und wenn du dich geirrt hast, dann schauen wir uns an auch und sagen, das war meine gute Absicht, aber ich bin daneben gelegen. Bitte verzeih mir. Und so erschaffen wir eine größere, gütigere Welt.
Hast du das Gefühl, dass die Menschen, die bereit sind, was also an sich zu arbeiten, hört sich jetzt wieder blöd an, aber die bereit sind, vielleicht ihre Schmerzen anzuschauen, ihre Wunden anzuschauen, dass sich da in den letzten Jahren was verändert hat, dass es mehr Menschen gibt oder dass sich da das Bewusstsein verändert hat? Ich weiß nicht, du machst das ja schon sehr lange.
Also ich habe angefangen, Seminare zu leiten, als die Mauer noch in Europa stand, in Berlin. Und wenn es früher 3 Tage gedauert hat, also ich mache ja viel Körperarbeit in meiner Arbeit, auch die Arbeit ist ja sehr bodenständig, bis es 3 Tage dauerte, bis ich mal ich habe es natürlich immer klug umschrieben. Universum, große Kraft, großer Geist, Gott habe ich immer vermieden zu sagen, bis ich mal vom Heiligen sprechen konnte. Das hat sicher 3 Tage gedauert. Dann war ein Teil die Atheisten, die Naturwissenschaftlichen, okay. Heute, jetzt Silvester, hatten wir ein großes Seminar 4 Tage lang. Ja, da ist nach 3 Stunden, ist eine Gruppe mittlerweile an einem Punkt, wo es früher 3 Tage dauerte. Und daran kann ich sehr, sagen wir mal, präzise sehen, wie die Schwingung bei einem Teil der Menschen, und es ist kein Geschwätz der Esoteriker, wobei Esoterik ist auch kein Schimpfwort, sondern es heißt letztendlich das geheime Wissen über die Kunst des Lebens, also wo sich das Bewusstsein erhoben hat. Und damit auch die Bereitschaft, die eigene Verwundung, und es ist ja vor allem eine emotionale Verwundung. Am Ende, wenn Menschen Therapie machen oder an sich arbeiten, bleiben ja immer 2, 3 hauptemotionale Verwundungen übrig. Und die dann auch zu erlösen, das ist im Moment die allerwichtigste Arbeit auf der persönlichen Ebene. Weil sonst öffnen wir unser Bewusstsein immer weiter, aber wenn die Verwundung nicht auch zu uns erlöst wird, dann stellt sie uns immer wieder Beine. Und deshalb muss der Erwachungsprozess, und das ist zutiefst meine Erfahrung mit tausenden Menschen, der muss heutzutage, und ich sage selten muss, unbedingt einhergehen mit einer emotionalen Heilung der letzten verbliebenen Themen, weil die zeigen sich in unseren Liebesbeziehungen, zeigen sich in unserer Sexualität und zeigen sich in unseren Hauptglaubens- und emotionalen Mustern in unserem ganzen Leben, auch in der Existenz, wie wir Geld verdienen, wie wir unseren Sinn, unsere Berufung leben. Und das ist heute, die Bereitschaft ist viel größer. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Teil der Menschheit, also das meine ich jetzt nicht arrogant, der noch schläft. Jetzt in der Betrachtungsweise, die Menschen sind zwar auch verunsichert, sie sehen, eine Krise jagt die andere, es geht immer schneller. Sie merken auch so ein latentes Unbehagen, irgendwas hinter den Kulissen ist hier nicht mehr ganz in Ordnung. Aber ich denke, diese Menschen haben jedes Recht. Ich habe ja vorhin gesagt, wie ich geschlafen habe, als meine Frau schon lange zu mir sagte, hey Bursche, und deshalb dürfen wir da auch nicht uns besser oder weiter fühlen, sondern auch das sind unsere Brüder und Schwestern und wir lieben sie. Und jedes Wesen braucht seine Zeit. So war es übrigens im Universum immer.
Ja, die Frage ist ja auch, mit was für einem Plan ist die Seele hierher gekommen? Also vielleicht ist ja der Plan dieser Seele gar nicht jetzt zu erwachen, sondern ein anderer.
Ja, genau. Gut gesagt, ja. Richtig, ganz genau, ja. Und es ist natürlich, ich will noch eine Sache sagen, es ist natürlich auch wichtig für die von uns, die ein Herz für die Erde und den Frieden haben, sagen wir mal, wir müssen auch immer wieder von unserer persönlichen Sichtweise loslassen und auch daran glauben, dass die geistige Welt auch, sagen wir mal, obwohl wir alle den freien Willen haben, aber trotzdem immer mehr hohe Frequenzen des Lichtes und der Liebe, vereinfacht ausgedrückt, auf die Erde sendet. Das heißt, ein Stück weit sind wir ja auch nur Wesen, die in dieser Liebe baden können und, wenn wir klug sind, ein Kanal der Liebe, des Friedens und des Lichts sind und das weitergeben und uns nicht dabei auslaugen.
Ja, und halt auch immer wieder so im Vertrauen sein, dass sich vielleicht weiter oben jemand was denkt bei dem, was passiert.
Genau, ganz genau.
Ja.
Ja, genau richtig.
Du bist ja auch Paartherapeut. Mich würde jetzt mal interessieren, wie kann man denn deiner Meinung nach in einer Beziehung frei und selbstbestimmt sein? Also sowohl als Einzelperson als auch als Paar.
Also mein Bild in der Arbeit mit Paaren, zwei Säulen, die ein Dach tragen. Dieses Bild des Dichters Khalil Gibran. Und wenn ich mit Paaren arbeite, in meinem Paartraining oder auch 1:1 oder besser 1:2, dann sage ich zu den Paaren, jeder muss für sich einen Kreis der Kraft ziehen lernen. Also es gibt keine Beziehung ohne Eigenraum. Und da es emotional nur zwei Hauptverletzungen gibt, darüber habe ich oft gesprochen, der eine Teil der Menschheit hat Verlassenheit in sich emotional. Verlassenheit ist zu wenig körperlich-emotionale Zuwendung als kleines Kind. Es fängt oft schon im Mutterleib an, wenn Kinder abgetrieben werden sollen oder wenn sie geboren sind, ist es einfach niemand da. Es macht tiefe Verlassenheit. Die Verlassenen der Erde haben ein großes Loch in sich. Das versuchen sie mit äußeren Kompensationshandlungen auszufüllen, also Süchte, Sex, Anerkennung, Essen, alles Mögliche, Aufmerksamkeit. Es ist alles auch motiviert von der Verlassenheit von Menschen. Das ist nicht gut oder schlecht, das ist die energetische Ladung, emotionale Ladung. Und die zweite Verletzung ist Überflutung. Alle von uns, die zugetextet wurden, was sollen die Nachbarn denken, reiß dich zusammen, was soll nur aus dir werden, geschlagen werden, noch schlimmer, will ich jetzt nicht aussprechen. Das ist Überflutung, alles, was zu viel, zu schnell, zu laut ist. Und letztendlich, das habe ich erst nach Jahren begriffen, die Paare kamen zu mir, sagen wir mal, mit einem Thema, Sexualität ist eingeschlafen. Oder sie hatten sich über irgendein auf der Sachebene ein Thema zerstritten. Da habe ich ihnen natürlich immer zugehört, bis ich gemerkt habe, hey, eigentlich kämpft darunter der, der mehr Verlassenheit hat. Die Verlassenen kämpfen immer um Nähe, sagen immer automatisch ja. Die Überfluteten kämpfen immer um Raum. Ich liebe dich, aber bitte, ich fühle wieder den Hals zugedrückt, wie als Kind. Ich brauche meinen Raum. Ein Überfluteter kann nach 10 Jahren locker sagen, oder eine Überflutete, ach, du willst mit mir jetzt zusammenziehen nach 10 Jahren. Oh, das erscheint mir zu früh. Das erscheint mir zu gewagt. Dann denkt der Verlassene, soll ich noch 2 Leben warten? Also ich habe dann irgendwann begriffen, alle Themen, die über der Tischplatte erscheinen, egal welches, hat immer mit der Prägung oder der Ausprägung der Verlassenheit und der Überflutung zu tun. Deshalb achte ich in meiner Arbeit, und es gibt ganz viele Übungen, morgens, abends, tägliche Praxis, dass die Menschen ein Bewusstsein haben, dass sie das nicht mehr am Partner abarbeiten, auch nicht mehr die Vater-Mutter-Übertragungen und diese Sachen, sondern dass sie eine Beziehung zu ihrem eigenen kleinen Mädchen, kleinen Jungen finden, die nicht nur therapeutisch ist, sondern existenziell. Und das in sich spüren, und dann habe ich viele Übungen, Nachnäherin, kosmische Eltern, wie sie das in sich, sagen wir mal, die Verlassenen auffüllen können und wie die Überfluteten ihre Grenzen, die ja keine Grenzen sind, sondern mittelalterliche Mauern, wie sie die wieder liebevoll und in ihrem Tempo und mit allem Respekt sich darin auch zeigen können in der Verletzlichkeit. Dafür ist es natürlich nötig, dass die zwei Säulen, die ein Dach tragen, eine Tip-Top-Verbindung zum Heiligen in sich haben, zu Great Spirit, also zur geistigen Welt, gut geerdet sind, im Sinne zur Mutter Erde verwurzelt. Und dann natürlich mache ich auch viel Arbeit, wo ich die Partner hintereinander stelle, so sich den Rücken stärken lassen. Und wenn sie wieder voreinander stehen, lasse ich sie umdrehen, frage nach dem größten verbliebenen Schmerz. Und natürlich finden wir dann immer den Schmerz in der Kindheit oder in den zurückliegenden Beziehungen beim anderen genauso. Und dann entsteht nicht ein konzeptionelles Bewusstsein, Bücher haben wir alle genug zu Hause im Bücherschrank stehen, sondern sie erleben, ah wow, das ist die Dynamik, die mein Mann, meine Frau gar nicht anders kann, als in mir berühren, wie jeder Mensch, wenn er mir wirklich nahe kommt. Aber das ist nicht das Ende der Beziehung, sondern das ist die Einladung, das Heilungsgefäß zu bilden, wie ich sage. Und wenn das ein Paar begreift, das braucht natürlich Mut, es braucht dann auch irgendwann sehr große Aufrichtigkeit, aber dann können die Dinge heilen. Und natürlich, ich war ja auch 25 Jahre Tantra-Lehrer, habe ich in meiner Arbeit viele, viele Übungen, Rituale in meinem neuen Buch Die Macht der gelebten Liebe, 28 Videos, wo das alles haarklein auch gezeigt wird, wie ein Paar praktisch den Weg der Liebe wirklich gehen kann. Das heißt, es ist etwas sehr erfahrungsorientiertes, fundiertes, was ich dann den Paaren anbiete. Es sind nicht zwei, drei Schrauben und dann ist alles gut, sondern es hat was mit der Kommunikation im Sinne von gewaltfreier Kommunikation zu tun. Es hat was damit zu tun, auf die Knie zu gehen und zu verstehen, unser Partner kann morgen nicht mehr da sein. Jeder Moment, jeder Tag ist ein heiliges Geschenk. Ich kann meiner Frau jeden Tag sagen, ich liebe dich, danke, dass du da bist. Genauso wie ich es mir selber sagen kann. Ich habe vorhin von meiner toten Nachbarin erzählt. Jedes Mal, wenn ich zum Parkplatz lief, hat sie mir gewunken. Die alte Frau, wenn ich jetzt da laufe, dann denke ich, ja, wo ist sie jetzt? Natürlich weiß ich, sie ist in der geistigen Welt und unsere Seelen sind verbunden, aber ich bin traurig. Und dieses Bewusstsein in unseren auch tiefen Freundschaften zu haben, das macht alles kostbar. Und wenn die Dinge kostbar werden, dann haben wir auch Demut. Ich habe ja nicht die Weisheit gepachtet und der andere auch nicht, sondern wir sind Schüler der Liebe, Schülerinnen der Liebe. Und gerade unsere Beziehungen sind die reife Prüfung auf unserem Weg nach Hause in Gott. Unsere Beziehungen, so viel habe ich wirklich verstanden, sind die reife Prüfung. Was kann ich dort leben? Und was gibt es dort noch zu heilen?
Also ist ein großer Bestandteil deiner Arbeit auf jeden Fall innere Kindarbeit.
Naja, ich würde nicht sagen ein großer, aber auf jeden Fall auch ein angemessener Teil. Also innere Kindarbeit kann auch so betrieben werden, dass sie, sagen wir mal, in so, ich sag's mal ein bisschen humorvoll, ewiges Therapeutisieren geht. Davon bin ich jetzt kein Fan, sondern ist es einfach ein wichtiger Teil des Energierades und des Kreises der Kraft eines Menschen. Unbedingt. Genau.
Und du hast es vorhin schon erwähnt und jetzt gerade eben wieder, dass du auch Körperarbeit machst. Warum ist es denn so wichtig, den Körper mitzunehmen?
Du bist ganz wunderbar. Naja, schau, wenn wir dressiert werden in einer normalen neurotischen Gesellschaft wie unserer, dann wird natürlich der Atem flach gemacht. Mein eigener Sohn wurde in meine Arme geboren und er lag in meinen Armen und ich dachte, ja, es gibt Gott wirklich, du wirst nie mehr daran zweifeln, ein Wunder. Und normalerweise, wenn Menschen aufwachsen, dann werden sie durch irgendein System von Strafe und Angst erzogen. Durchaus nicht böse gemeint gegen die Generation hinter uns. Sind für mich unsere Ahnen, unsere Stammesältesten. Ich mache auch viel Ahnenarbeit im positiven Sinne der Erlösung. Und doch kommen ja unsere Ahnen aus Systemen von Mittelalter, Absolutismus, dann Faschismus, Stalinismus, Krieg, Vertreibung. Wir wissen alle, dass die generationsübergreifenden Muster zwei, drei, vier, fünf Generationen locker wirken, egal was wir so vom Hals an aufwärts denken. Und deshalb ist die Trance, in der wir fast alle leben, die Trance der Angst. Ich habe letztens 60 Glaubenssätze meiner Seminarteilnehmer über Silvester verbrannt. So hatten wir das abgesprochen, dass ich sie dem Feuer übergebe. Und ich habe jeden einzelnen Zettel nochmal gelesen. Und ich war erschüttert. Da waren große Menschen, Selbstständige, Frauen, die ihre Kinder großgezogen haben, Firmen gegründet haben, tolle Menschen. Und da stand, bin ich gut genug? Man kann nicht mich so lieben, wie ich bin. Ich darf nicht Nein sagen. Man kann mich nur unter äußerster Kraftanstrengung lieben. Wenn die anderen wirklich sehen, wer ich bin, dann sehen sie, dass ich eigentlich böse bin. Hey, das hat mich erschüttert. Das hat mich erschüttert. Und sie haben gebrannt wie Zunder. Und jetzt sag noch mal den engeren Kern deiner Frage, bitte.
Ich habe dich gefragt, warum Körperarbeit so wichtig ist oder warum das ein großer Teil deiner Arbeit ist.
Genau, jetzt schau her, ich habe am Anfang das Bild skizziert von den vier Terrassen, also Seele, Gedanken, Körper, Gefühlskörper und Äther, Leib. Und jetzt, wenn ich Angst kennenlerne, dann passiert natürlich erstens das, mein Bewusstsein verengt sich. Zweitens, der Körper fängt an, ein bisschen in sich zusammenzusinken. Drittens, der Atem wird natürlich Überlebensmodus. Dann stopfe ich alles in den Intellekt rein. Ich kaufe mir Bücher, ich identifiziere mich mit einer bestimmten Position oder Religion oder sozialem Milieu. Aber der Atem bleibt im Normalfall flach. Und das heißt, wir verschieben unsere entstandenen Gedankenmuster und Gefühlsmuster natürlich in den Leib. Und da ich viele Lehrer hatte, wie Jack Rosenberg, der noch ein Schüler von Reich war, die mir beigebracht haben, wie Menschen auf eine einfache Art wieder Ganzkörperlebendigkeit erleben können, ohne Hokuspokus, sondern aus sich heraus, habe ich natürlich gemerkt, wenn der Leib sich befreit, also allein der Atem, lass mal ein Wesen 15 Minuten ruhig in einem sicheren Rahmen, ohne zu pushen, nur ein- und ausatmen. Dann kann das Wesen schon nach einer Minute erleben, was Buddha sagte. Gedanken und Gefühle haben keine Substanz. Atme eine Minute zum Beispiel in die tiefe Traurigkeit, dann wird sie sich verändern. Nur wir halten sie durch unsere Identifikation, unsere Geschichten, die wir uns das ganze Leben erzählen, aufrecht. Und ohne Körperarbeit wird natürlich die Birne, kann passieren, dass sie sehr groß wird, der Verstand aufgebläht, aber sitzt ja zellulär im Leib. Und deshalb ist eine gute, bodenständige Körperarbeit, die die Menschen auch in Teilen zu Hause für sich machen können, unglaublich wichtig. Und deshalb ist mir Körperarbeit so wichtig. Sag mal, ich habe jetzt hier Angst im Herzen vor anderen Menschen. Natürlich weiß ich, dass ich das nicht eigentlich brauchen würde, aber ich habe es. Und dann durch bestimmte Körperatemübungen, bestimmtes Fühlen kann ein Wesen, wenn es bereit ist, die Tränen ausweinen. Oder das darin tiefere Information selber freilegen und dann öffnet sich etwas. Deshalb ist mir Körperarbeit so wichtig und auch, weil natürlich die vier Hauptkräfte Seele, Geist, Gefühl und Leib, Äther, Körper natürlich sich gegenseitig durchdringen. Das heißt, eine gute Heilungsarbeit muss natürlich immer Seele, Geist, Herz, Gefühl und Leib gleichberechtigt integrieren. So. Deshalb ist mir Körperarbeit so wichtig. Außerdem macht es natürlich auch Spaß zu singen, zu tanzen, zu beten, lebendig zu sein, still zu sein.
Vielleicht können wir noch ein bisschen über Talente und Potenziale sprechen. Also für mich gibt es da einen Zusammenhang zwischen ein freies und selbstbestimmtes Leben leben und meine Talente und Potenziale kennen und vielleicht auch ausleben. Wie siehst du das oder hat es in deiner Arbeit, hat es da auch einen Stellenwert?
Also es gab ja jetzt die letzten 10, 15 Jahre in vielen Szenen so dieses, finde deine Mission und deine Berufung, dann geht es dir immer gut, jetzt mal verkürzt ausgedrückt. Aber das ist für mich letztendlich eine limitierte Sichtweise. Ich kenne genug Menschen, die ihre Mission gefunden haben, aber ihre Beziehungen sind ein Desaster oder ihre Beziehung zu ihren Kindern findet gar nicht mehr statt. Deshalb ist dieses Potenzial, also ich nenne es die Gottesgaben, die ein Wesen bekommen hat und durch das eigene Leben und den eigenen Lebensweg durchaus auch durch die Brüche und Umbrüche erworben hat, das möchte verkörpert werden. Also ich muss verkörpern und dann kann ich es geben. Also ich muss es haben und sein und dann kann es wirken. Und wenn ich zu sehr glaube, wenn ich jetzt mein erstes Buch geschrieben habe oder meine Lebensgemeinschaft gründe oder mein Projekt, dann ist alles gut. Ich meine, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel erlebt und es war nie alles gut und es haben sich viele meiner Träume verwirklicht und dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Wir sind Schöpfer unserer Wirklichkeit, Schöpferinnen. Das ist unser kosmisches, göttliches Erbe, Kraft unserer Gedanken und Gefühle, Materie zu konstellieren. Das ist unsere Freiheitserklärung. Nur, es muss oder darf auf allen Ebenen geschehen. Also wie bin ich mit meiner Mutter, wenn sie noch lebt? Wie bin ich mit meinem Vater? Wie bin ich mit meinem Kind? So, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wer jemand ist, bestimmt, was jemand tut. Und wenn jemand das Heilige lernt, in sich zu verkörpern, dann sind natürlich meine Handlungen von einem anderen Geist, einer anderen Seele, einem anderen Herzen und einer anderen Präsenz in meinem Leib durchdrungen. Weil es ist ja wie innen, so außen. Es das heißt ja nicht wie außen, so innen, sondern es heißt wie innen, so außen. Und deshalb ist mir, wenn es um Berufung, Potenziale geht, es ist ja wunderschön, es ist, wir blühen auf wie eine Blume. Deshalb sind wir auch hier, dass wir unser Licht leuchten lassen, unser Lied singen. Nur die innere Arbeit, also wieder die Umarmung unserer Ängste und unserer emotionalen Verwundungen und hauptnegativen Gedankenmuster, das muss gut gemacht werden. Weil dann wird daraus Weisheit. Und dann wird unsere Schöpferinnen, Schöpferkraft im Beruf, wo auch immer, viel, viel stärker. Also ich bin unbedingt, ist es in meiner Arbeit wichtig und es ist aber eingebettet
Ja.
in die
In,
Gesamtsichtweise.
ja.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, ich habe dich alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was dir wichtig ist, was du sagen möchtest?
Also was ich sagen möchte zu unseren Menschen, erstmal zu dir möchte ich sagen, danke für deinen Kongress. Danke für dein Herzblut, die Arbeit, das Engagement, was du investierst. Es ist wichtig und es wird Segen haben für viele Menschen und es soll auch Segen für dich haben. Danke, danke. Und zu unseren Menschen, die uns zuschauen, glaub an dich. Lerne dich mit Haut und Haaren zu lieben. Die Seiten, die du an dir liebst und auch die Seiten, die du lernst, an dir zu lieben. Lerne dich mit Haut und Haaren zu lieben, nach innen mit den vier Ebenen Seele, Gedanken, Körper, Herz und Leib verbinden und auch dich auszuhalten. Ich meine das im Wortsinn. Es gibt nicht viele Menschen, die sich aushalten können, aber wenn du lernst, dich auszuhalten, dann kann darin die Beziehung zum Heiligen, die alles in dir zusammenhält, immer stärker werden. Dann gehst du zu den gleichen Orten und Menschen, aber du gehst von einem anderen Platz dahin. Und das ist der große Unterschied. Es ist nicht die noch eine Technik, noch eine Technik, noch eine Lehrerin, noch ein Buch. Ich verstehe das, der Versuch, Abkürzungen zu finden. Nur, es wird in uns, schau, Entwicklung geschieht, ich wickle meine Göttlichkeit langsam aus. Ich lege sie frei, sie war schon immer da. Und Entwicklung in einem Menschenleben heißt, und in der Zeit bin ich klug genug, die richtigen Gedanken, Gefühle, Worte, Handlungen zu geben und zu verkörpern und auszusprechen. Und dann entwickeln sich die Dinge in der Illusion der Zeit und des Raumes. Und diese beiden Ebenen dürfen verbunden werden. Die Entwicklung nach innen, die nichts mit Anstrengung zu tun hat, sondern mit Hingabe. Ich weiß, dass die große Kraft meine Knochen, mein Fleisch, mein Blut zusammenhält. Und dieser Kraft diene ich in mir und in jedem Wesen, auch in den Tieren, Pflanzen, Steinen, Bäumen, überall. Und ich weiß auch, ich bin ein Schöpfer meiner Wirklichkeit und wir alle sind Schöpferinnen und Schöpfer der großen Wirklichkeit durch das große Quantenfeld. Viele von uns beten jeden Tag für den großen Frieden in jedem Land der Erde. Aber wir müssen auch auf die Straßen gehen, friedlich und uns zeigen. Und das möchte ich zu den Menschen, die uns zuschauen, sagen: Du bist ein machtvolles, großes Schöpferwesen, ein göttliches Wesen. Und du bist auch ein großer Mensch. Und ein großer Mensch heißt auch, die eigene Kleinheit lernen zu umarmen. Die Kirchen müssten so tief sein, wie sie hoch sind. Und wenn das beides zusammenkommt, dann entsteht eine andere Welt. Das Gebet verändert nicht die Welt. Das Gebet verändert uns. Und weil wir uns verändern, verändert sich die Welt. Und diese Macht, die jedes Gottes- und Menschenwesen in sich hat, das ist die größte Kraft dieses Universums. Und darauf müssen wir uns beziehen. Und das dürfen wir immer mehr kultivieren, mit Humor, mit einem Augenzwinkern. Und wenn wir mal ein, zwei Tage in den Sand setzen, so what, dann fangen wir am dritten Tag wieder an. Und in diesem Geist, in diesem Spirit, ist die Lebensfreude mit uns.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir. Es hat großen Spaß gemacht. Danke für deine Fragen und deine Herzlichkeit und möge das, was wir teilen, Segen haben für viele Menschen. Dankeschön.
Danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.
Bis dann.